Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimkind. Bettina, das ist schon unsere vorletzte Folge.
Mhm.
Das ist schon Abschiedsschmerz.
Ein wenig. Was machen wir demnächst nur ohne Podcastaufnahme?
Ja, mal gucken, vielleicht eine Currywurstbude auf Mallorca oder
zweites Standbein.
Da gibt es ja immer einige bei den Auswanderern. Nee, also ich erinnere mich noch gut, wie wir das geplant haben. Wann fing das alles so an? Vor einem Jahr?
Ja, wir saßen bei dir oben in dem Büro. Es war auf jeden Fall noch kalt.
Es war kalt und dunkel, es hat gestürmt.
Und wir haben angefangen, die Themen zu sammeln.
Ja, also wir hatten eine lange Liste mit Ideen und dann muss man erstmal überlegen, wer wird überhaupt freiwillig mitmachen, wann können die, wer macht was, welchen Interviewleitfaden und so weiter. Und jetzt haben wir das schon alles abgearbeitet, wobei sich das so negativ anhört. Also es hat natürlich mega Spaß gemacht. Ja, und jetzt sitzen wir hier schon zur vorletzten Folge und du bist auch noch fremdgegangen.
Das bin ich zwischendurch auch noch, richtig.
Das wollte ich dich auch noch mal fragen, wann du mir das sagen wolltest.
Ich war vor kurzem auf der Abi Zukunft in Lingen und dort gab es die Möglichkeit, bei einem Podcast mitzumachen, der Berufswahlbooster. Und da habe ich gedacht, ach, Podcast mache ich doch mittlerweile mit Links und habe mich spontan gemeldet und sitze aber da mal auf der anderen Seite, also als Gast in diesem Podcast. Das war nochmal ganz interessant. Nicht die Fragen zu stellen, sondern Antworten abzuliefern. Aber der Podcast ist auf Spotify und allen anderen Plattformen nochmal zu hören, wo man sonst auch Podcast hören kann. Also hört gerne rein. Ich berichte da nochmal so ein bisschen über die Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe, der berufliche Werdegang dorthin und auch nochmal explizit über die Backhaus Kinder- und Jugendhilfe, wie der Alltag sich dort so gestaltet.
Genau, also für alle, die Interesse haben und was mit Menschen machen wollen, das war genau so ein bisschen der Grundtenor in der Folge, glaube ich, die sollten da unbedingt mal reinhören. Ja, und heute haben wir eine richtig, richtig tolle Folge vor der Brust mit einer ganz spannenden oder zwei spannenden Frauen, die hier sitzen.
Genau, und zwar ist Heike heute unser Gast und ich habe mich wirklich darüber gefreut, als ich gehört habe, dass Heike sich vorstellen kann, mitzumachen. Denn in unserem Podcast geht es ja um die Kinder- und Jugendhilfe, um die Arbeit. Wir hatten viele verschiedene Personen hier schon sitzen. Wir hatten zwei junge Menschen, die in der Profifamilie leben, in der Wohngruppe leben, die über ihren Alltag berichtet haben. Wir hatten einige Mitarbeitende hier, die über verschiedene Berufssparten nochmal gesprochen haben. Und jetzt kommt nämlich der springende Punkt. Wir haben viel über Herkunftsfamilie gesprochen, aber wir konnten bis dato nicht mit Herkunftsfamilie sprechen. Und das ändert sich heute. Heike hat nämlich ist quasi eine Herkunftsfamilie und ist heute zu Gast in unserem Podcast, was, wie gesagt, ich wirklich mega finde, weil das natürlich auch immer eine Hürde ist, da nochmal drüber zu sprechen. Ich hoffe, unsere Zahlen mit ZuhörerInnen gehen noch durch die Decke bei diesem tollen Podcast. Aber ja, es ist ja auch irgendwie mit ganz vielen Emotionen verbunden, ne? Mit Scham vielleicht auch. Und ja, wir wollen heute gerne einfach mal das ganze Thema genauer beleuchten, was so vielleicht auch die Hintergründe sind, was die Beweggründe sind, um da auch nochmal einen Einblick zu gewähren. Jetzt habe ich aber auch lang genug gequatscht, würde ich mal behaupten. Und ich würde gerne einfach mal starten, Heike. Vielleicht stellst du dich einfach mal unseren ZuhörerInnen vor. Wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Was ist so deine aktuelle Lebenssituation?
Ja, also ich bin 43 Jahre. Ich habe 5 Kinder. Davon sind 4 Jungs und ein Mädchen und wohne jetzt in einer kleinen Zweizimmerwohnung.
Mhm. Du bist auch gar nicht alleine heute hier. Wir haben Claudia unterschlagen.
Das stimmt.
Muss ich auch mal eben hier kurz einwerfen. Du hast ja einen kleinen Anfahrtsweg heute in Kauf genommen und Claudia hat dich netterweise gefahren. Vielleicht stellst du dich auch einmal kurz vor.
Ja, sehr gerne. Claudia Röben mein Name. Ich bin tätig als Bereichsleitung in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe jetzt im 10. Jahr tatsächlich schon. Mhm. Ja, und für die Backhaus Süd KG zuständig und somit für 4 unterschiedliche pädagogische Zentren.
Genau, und du betreust sozusagen auch Heike.
Ganz genau.
Oder bist Ansprechperson für Heike.
Ja.
Also Heike, deine Kinder leben in einer Profifamilie bei Backhaus. Wie erging es dir damals, als klar war, dass deine Kinder in einer anderen Familie untergebracht werden?
Es war am Anfang natürlich schwer, überhaupt mal die Entscheidung zu treffen, die Kinder abzugeben. Als es dann aber soweit war, Ich habe ja vorher die Profifamilie kennengelernt in einem Gespräch und ich hatte eigentlich ein gutes Bauchgefühl gehabt und es hat eigentlich funktioniert. Die erste Zeit habe ich viel nachgedacht, so ist das alles in Ordnung, wie wird es denen ergehen? Und jetzt bereue ich auf keinen Fall die Entscheidung, ich finde es total super, ich komme mit der Familie gut klar und vor allen Dingen haben wir immer die Claudia an der Seite, wenn wir uns treffen. Das heißt, wenn mal spontan Fragen auftauchen, wo ich denke, oh je, was antworte ich jetzt meinem Kind, dann habe ich immer jemanden da, wo ich Rücksprache halten kann. Und somit kriegen die Kinder immer eine Antwort und immer eine Antwort, die auch gerecht ist für die Kinder.
Du sagtest gerade die Entscheidung. Magst du noch mal ein bisschen genauer berichten, ob du die Entscheidung damals alleine getroffen hast oder ob es da auch noch Menschen gab, die da irgendwie noch mal beratend dir zur Seite gestanden haben?
Ja, gerne. Es war so, ich war zu der Zeit verheiratet. Und aber getrennt lebend. Ich war 1,5 Jahre mit dem Kindesvater auseinander und habe 1,5 Jahre halt versucht, den Kindern gerecht zu werden. Habe mir auch eine Familienhilfe ins Haus geholt, damit eben kein Aspekt ausbleibt, damit die Gesundheitsfürsorge gewährleistet ist, die Kindergärten, die Schulen und alles, was drumherum hing. Und dann war es irgendwann so, dass ich gemerkt habe, ich bin am Ende. Ein Beispiel werde ich nie vergessen, da kam meine Tochter ins Wohnzimmer und ich saß da gerade und meine Tochter wollte nur auf meinen Schoß. Ich war aber emotional überhaupt nicht fähig, sie in den Arm zu nehmen, geschweige denn hochzuheben. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, wo ich gesagt habe, entweder machst du so weiter und ziehst deine Kinder mit runter oder du guckst, ob du anderweitig was findest, wo die Kinder eine Chance haben, gut groß zu werden. Ja, und dann habe ich ein paar Mal mit der Familienhilfe darüber gesprochen, aber da kam dann immer relativ die Antwort, ach, du schaffst das schon und jeder hat mal einen schlechten Tag. Dann habe ich irgendwann mehr oder weniger auf den Tisch gehauen und habe gesagt, ich möchte, dass du mich ernst nimmst. Und dann hat sie auch gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und dann kam halt, bist du dir sicher? Dann ging die Gespräche mit dem Jugendamt los, weil dann müssen ja geguckt werden, wohin oder gibt es jemanden, der die Kinder vielleicht nehmen kann oder wenigstens 2 oder 3. Dann war für mich die Entscheidung, ich wurde dann gefragt, alle Kinder oder willst du 2 behalten? Dann habe ich gesagt, wie soll ich das bitte entscheiden? Ich liebe meine Kinder doch alle gleich. Ich kann doch jetzt nicht sagen, nur weil die einen groß sind und die anderen klein, dass ich die kleineren behalte und die größeren konnte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn dann alle. Und habe das aber auch eigentlich mit Forderungen, sage ich mal, verbunden. Ich habe gesagt, ich möchte immer den Kontakt zu meinen Kindern behalten, egal wer wohin kommt. Das war für mich Voraussetzung, weil ich ja eben weiß, wenn es jetzt eine Pflegefamilie wäre, ist ja meistens so, dass dann der Cut da ist. Nicht immer, aber halt meistens. Und ich wusste da nicht, dass es sowas wie Profifamilien gibt oder Erziehungsstellen. Ich dachte halt immer nur, dass der erste Schritt ist so heim und dann wird geguckt, was passiert mit dem Kind. Das heißt, ich habe ganz viel Aufklärungsarbeiten bekommen. Und dann wurde für jedes Kind inspiziert geguckt. Am Anfang wurde der Vater gefragt, ob er nicht 2 Kinder übernehmen möchte. Hat er dann verneint. Und dann war das Thema durch und dann haben wir halt mit dem Jugendamt zusammengesessen, haben für jedes Kind geguckt, was sind die Ansprüche, was braucht dieses Kind. Bei manchen stand fest, es geht auf keinen Fall, dass der in ein Heim kommt, weil der 1:1 Betreuung braucht oder weil der auffällig ist im Sozialverhalten. Ja, und so habe ich dann Silvia kennengelernt, also die Profimutter.
Also ich finde das eine richtig, richtig große Leistung. Also das zu entscheiden als Mutter, das muss man erstmal hinkriegen, so selbstlos zu sein und die eigenen Emotionen oder auch die Scham, dieses ich schaffe das nicht, sich das einzugestehen und diesen Schritt zu gehen. Mehr Liebe kann man seinen Kindern eigentlich gar nicht entgegenbringen, finde ich. Also ich finde das sehr, sehr groß. Ich habe auch 2 Kinder, aber man muss keine Kinder haben, glaube ich, um sich da hineinversetzen zu können.
Vor allem und das 2 Aussagen gerade. Zum einen dieses, entweder ziehe ich meine Kinder mit runter, das zu erkennen, in diese Spirale, in der du da gesteckt hast. Und das Zweite, was ich gerade wirklich sehr bemerkenswert fand, war, ich möchte mich für keins der Kinder entscheiden. So, wie soll ich das tun? Die dürfen bei mir bleiben, die nicht. Das ist da auch nochmal, zeigt auch nochmal Größe, dass du da wirklich dann alle Kinder im Blick hattest.
Ja, und das bis heute, finde ich. Dass du alle im Blick hast, dass du zu allen Kontakte hältst, dass du dich kümmerst, dass du einfach da bist, obwohl sie fremd untergebracht sind.
Ja, war auch nicht einfach.
Auf gar keinen Fall.
Ist auch teilweise jetzt nicht einfach. Mhm. Ich habe ja auch so meine Höhen und Tiefen und natürlich kommt das immer wieder mal, dass man denkt, hättest du vielleicht, und dann kommt aber ganz schnell, nein, hättest du nicht, weil ich weiß, ich hätte es nicht geschafft. Mhm. Ich war wirklich an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich hatte ja schon so viel Hilfe. Ich hatte mir die Familienhilfe geholt und es gab so eine Art Projekt, wo man, ich sage mal, ehrenamtliche Omas und Opas bekommen kann. Mhm. Das heißt natürlich anders, aber wir hatten zwei davon. Wir hatten einen Mann und eine Frau. Und die haben die Kinder auch teilweise genommen und haben dann den Tag mit denen verbracht und die abends wiedergebracht. Und selbst das hat mir nicht gereicht, weil ich immer noch zwei zu Hause hatte. Und bei mir ist das Problem, ich gebe immer so 100%. Das heißt, ich habe mit 5 Kindern einen Karnevalszug. Ich habe das Wurfmaterial mit den Kindern. Ich bin von Laden zu Laden mit den Kindern gegangen und habe Wurfmaterial gesammelt. Und dann sind wir mit dem Karnevalszug gegangen. Ich war auf Weihnachtsfesten von Kindergärten und Schulen. Dann musste ich abwägen, wer war letztes Mal dran, wer ist jetzt dran. Aber ich war mit allen 5 Kindern da und habe mit denen gebacken und habe mit denen gebastelt. Und genau diese 100%, weil ich dachte, ich müsste perfekt sein, weil ich alleinerziehend bin, die haben mich dann kaputt gemacht.
Mhm. Also ich kann mich nur wiederholen. Ich finde das ganz, ganz stark, sich diese Schwäche in dem Moment einzugestehen und zu sagen, ich schaffe das einfach nicht. Und das Wichtigste ist das, was wir bei Backhaus auch immer sagen, Kind im Mittelpunkt. Den Kindern muss es gut gehen. Und da geht es nicht darum, dass ich nach außen die tolle Mutter bin oder zumindest alle denken, ich sei es. Also das ist richtig, richtig stark. Wirklich, Hut ab.
Danke.
Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen was darüber erzählen, wie die Aufnahme in eine Profifamilie dann so abläuft und welche Rolle man dann auch als Herkunftsfamilie spielt oder auch spielen kann, darf, muss.
Ja, es gibt da keinen Katalog, den wir aufschlagen und so funktioniert Aufnahme oder Anbahnung. Es ist immer sehr individuell und den Kindern, wie gesagt, zu unserem Kind im Mittelpunkt auch angepasst und auch für die Herkunftsfamilie. Du kannst ja gleich nochmal erzählen, wie alles mit Silvia angefangen hat. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir eine Anbahnungszeit für junge Menschen in Profifamilie vorsehen, die ablaufen mit, man lernt erstmal das Jugendamt kennen, die Herkunftsfamilie kennen und aber vielleicht auch den Vormund und schaut, was gibt es für Vorgeschichten, was bringt das Kind mit, passt das Kind überhaupt zu mir und zu meiner Familie. Und dann wird sich zusammengesetzt als Fachkräfte im Grunde genommen und es wird zusammen nochmal beraten. Und das alles, bevor überhaupt das Kind gesehen werden konnte. So, also es ist so, dass wir keine Fotos austauschen vorab zum Beispiel von dem Kind, um niemanden irgendwie zu beeinflussen. Sondern erstmal nur geschaut wird, was gibt es vielleicht für Päckchen, die mitgebracht werden. Und dann gibt es irgendwann einen anonymen Sichtkontakt, mal in den meisten Fällen. Wie gesagt, es gibt da keinen Katalog. Die Familie fährt dann erstmal wieder nach Hause, meistens auch mit Partner, Partnerin oder auch den leiblichen Kindern, die in der Familie sind. Und es werden Nächte erstmal noch drüber geschlafen, um zu überlegen, ist das wirklich das Richtige, können wir uns das gut vorstellen, bevor es tatsächlich mit dem Kind in die Anbahnungsphase geht. Sprich zu überlegen, wo passt das Kind wirklich gut rein, ist es dort gut untergebracht und kann es sich darauf auch einlassen. Und da spielt Herkunftsfamilie eine ganz, ganz große Rolle, die du, Heike, fantastisch gemeistert hast für die beiden Kinder, die bei uns zumindest untergebracht sind, dass die Erlaubnis haben, auch wirklich in der Familie leben zu dürfen.
Ja, für mich stand ja von Anfang an fest, also als die beiden dann untergebracht waren und ich gemerkt habe, dass das da alles gut klappt und ich zu Hause ein gutes Gefühl hatte, da stand für mich auch fest, dass ich nie versuchen werde, die beiden da wieder rauszuholen. Das war auch ein Punkt, den ich denen nicht antun wollte, weil ich habe gesehen und gehört, was sie da für ein Leben haben und wie gut es denen geht und wie schön die aufwachsen. Und wenn ich die zurückholen würde, wäre das, als würde ich die genau dahin wieder reinsetzen, wo es angefangen hat. Und deswegen war für mich auch klar, ich habe immer gesagt, ich werde die Kinder nicht rausholen. Ich werde auch nicht in 3 Jahren ankommen und sagen, gib mir meine Kinder wieder. Und dass die beiden in derselben Stelle sind, das war ja auch noch viel Glück. Das war so eine Voraussetzung von mir, weil die so klein waren, dass ich gesagt habe, ich möchte bitte, dass die zusammenbleiben, damit die wenigstens eine Person haben. Oh, die kenne ich, die liebe ich. Und wir sind zusammen woanders. Und ich glaube bis heute, dass das eine gute Entscheidung war.
Ja, ich glaube, die Folge hat noch Potenzial, dass ich anfange zu weinen hier das erste Mal. Was sind denn so die typischen Gedanken, die viele Herkunftseltern sich dann machen? Also was hast du dir für Gedanken gemacht, Heike?
Als die Kinder dann in der Familie waren?
Ja, oder auch bevor es dann losging. Das war bestimmt schwer. Oder?
Als es losging, war es ganz schwer. Also die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich gebe dann alle 5 Kinder ab und wir müssen gucken. Da wusste ich noch nicht, was da alles ins Rollen kommt. Mhm. Ich weiß, dass meine Kinder verschiedene Ansprüche haben, aber jetzt speziell ins Detail zu gehen und das auszuklamüsern und wer wohin, da war ich echt baff, was es alles gibt. Also dass es auch viele Möglichkeiten gibt und man nicht so nur eine Schublade aufmacht und dann rein damit. Dann hatte ich die Gedanken so, wer kommt wohin und klappt das? Und bei der Profifamilie, wie gesagt, wir waren beim Jugendamt. Ich habe dann die Silvia kennengelernt. Ich hatte ein gutes Gefühl. Wenn ich das kurz anmerken darf, bei meinem Sohn war es, beim Zweitältesten war es zumindest so, da hatte ich dieses Gefühl nicht. Da habe ich diese Person kennengelernt. Das war allerdings keine Profifamilie, aber da hatte ich ein anderes Gefühl. Und das hatte ich bei der Profifamilie jetzt nicht. Es war wie eine, als würde sie schon zur Familie gehören. Da war nicht irgendwie ein bisschen Angst, da könnte irgendwas schief gehen. Und als sie dann da waren, gab es ja auch erstmal, damit die Kinder sich eingewöhnen können, gab es ja dann auch erstmal einen Cut. Ich glaube, der ging 6 Wochen, ich bin mir nicht sicher. Und in den 6 Wochen ist es, damit ich mit den Gedanken klarkommen kann und dass die Kinder sich an die neue Situation gewöhnen können. Das war ein bisschen schwer, aber ich habe es halt verstanden. Ich wusste, warum das sein muss und dass es auch gut so ist. Und war auch erleichtert, als es dann weiterging. Dann kamen Besuchskontakte und dann konnte man gucken, wie geht es weiter. Ja, aber dass ich einmal bei meinen Zweien jetzt, um die es geht, Gedanken hatte so, oh je, was hast du gemacht, hatte ich nicht eine Sekunde. Mhm. Dafür bin ich sehr dankbar.
Das glaube ich.
Ich habe so viel gehört, dass es auch anders laufen kann, aber es wurde so geguckt und so doll kennengelernt und nicht einfach gesagt, so ja, da ist Platz und da kommen die jetzt hin, ob das passt oder nicht, das war nicht so. Also es wurde wirklich explizit geguckt, ob es wirklich passt und es wurde auch immer angepasst, wenn irgendwas war. Es sind ja auch Dinge rausgekommen, die waren ja am Anfang nicht da. Die Kinder wachsen und dann gibt es andere Sorgen, Probleme und dann wird alles angepasst. Es wird mit allen Seiten drüber gesprochen und nicht so, jetzt sag mal was dazu, wie war das bei dir zu Hause? So war es nicht. Also wenn irgendwas ist, ein Mädchen kommt irgendwann in die Pubertät. Ich habe zu Hause nur pubertierende Jungs gehabt. Von daher konnte ich dann nicht wirklich mitreden. Ich weiß, wie es bei mir war, aber das hilft nicht wirklich. Und dann kamen dann so die ersten Geschichten, die meine Tochter mir dann so erzählt hat. Und auch da habe ich dann gesagt, okay, Claudia, ich brauche Hilfe. Wie weit kann man was erklären? Wie formuliere ich das richtig, dass sie es versteht und dass es auch nicht falsch ankommt? Weil die eigenen Erfahrungen sind nicht immer unbedingt die Erfahrung, die man seiner Tochter dann weitergeben möchte.
Ja.
Ja.
Also es ist total schön, wie du das beschreibst, weil so verstehen wir uns auch, also Backhaus Kinder und Jugendhilfe als Partner. Und dass das genauso auch ist, dass wir dir im Grunde auch viel Druck nehmen konnten. Dir muss ja ein Riesenstein vom Herzen gefallen sein, bei all dem Druck, den du dir auch gemacht hast, den Kindern gerecht zu werden. und dass wir dann wirklich als Partner zur Seite stehen, für Entlastung sorgen, aber dich trotzdem nicht außen vor lassen, sondern in dem Maße, in dem du in der Lage bist, dich einbinden, dich trotzdem begleiten bei den Kontakten mit all den Fragen, Themen und Dingen, die dann da auftauchen. Das ist schön zu hören. Ich höre das auch nicht so oft aus erster Hand. Ich bin ja nicht in dem pädagogischen Feld unterwegs bei uns. Das mal so zu hören, wie das so vonstatten geht und dass dann nicht einer kommt und sagt, okay, ciao, dann nehmen wir jetzt die Kinder mit und du hast es ja nicht anders gewollt, so ungefähr, sondern wirklich in einer Partnerschaft einfach eine gute Lösung für alle gefunden wird. So klingt das für mich.
Ja, so ist es auch. Also ich bin dankbar, dass immer jemand da ist. Es ist ja auch so, es gibt einmal dann die Profifamilie und dann gibt es mich als Mama. Und wenn da jetzt Themen aufkommen würden und dann wäre keiner da, fände ich es sehr schwer. Gerade wenn man Kindern Antworten geben möchte und dann im Moment gar nicht, man kommt ins Stolpern und weiß gar nicht, was soll ich jetzt sagen. Und manchmal ist es ja auch so, dann kann die Profimama nicht antworten, weil sie die Geschichte nicht alles weiß, so wie es war. Manchmal sind es halt Fragen, die nur ich beantworten könnte. Mhm. Und dann, deswegen sage ich ja, wenn Claudia dann da ist oder auch vorher die Kolleginnen, die dann da waren, dann ist immer jemand da, der so einen Puffer spielt. Oder wenn meine Tochter dann mal schlechte Laune hat, was auch schon mal vorkommen kann.
Oh ja.
dann ist auch so, ne? Dann ist da jemand, ach, ich muss der Mama nicht gerecht werden und ich muss der Mama nicht gerecht werden. Da ist noch jemand, der mir zuhört, der keine Vorurteile hat oder der da nochmal anders drüber denkt. Deswegen, ich finde das sehr wichtig und ich weiß auch nicht, wie es gelaufen wäre, wenn da keine Person gewesen wäre vom Backhaus, die jetzt so geholfen hätte.
Deine Kinder leben ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit lang in der Profifamilie und wir haben jetzt gerade ganz ausführlich nochmal besprochen, wie der ganze Prozess davor war. Wie ist es denn so mittlerweile? Wie gestalten sich die Kontakte zwischen dir und deinen Kindern? Gibt es da fest ablaufende Regeln, gibt es da Vorgaben, ist es eher flexibel, telefoniert ihr miteinander, seht ihr euch persönlich regelmäßig, wie findet das Ganze so derzeit statt?
Das war am Anfang ja noch ganz anders als jetzt. Es hat natürlich langsam angefangen, ich glaube am Anfang waren es ungefähr alle 2 bis 3 Monate, wo ich die Kinder gesehen habe. Dann ist ja nochmal der Part, dass der leibliche Vater auch Besuchskontakte hat und dass man das alles so ein bisschen ausklamüsern muss, damit das auch mit den Terminen nicht zu eng wird. Und jetzt ist es mittlerweile so, dass ich alle 6 Wochen Kontakt habe, was ich total super finde. Wir sprechen eigentlich immer vorher ab, was wir so machen. Entweder treffen wir uns bei Backhaus oder wir machen auch mal Ausflüge, gehen auf Spielplätze. Jetzt haben wir einen ganzen Tag geplant. Mhm. Da begleitet mich die Claudia mit den Kindern alleine. Dann hat die Profi-Mama mal frei. Ja, und ich bin schon total gespannt und ich freue mich, dass ich mal einen ganzen Tag mit den Kindern habe. Meistens sind es so, doch so 3-4 Stunden.
Mhm.
Ja. Das Einzige, was nicht immer einfach ist, dadurch, dass beide Kinder da sind, ist es, ich bin dann alleine so gesehen als Elternteil da und dann wollen die beide meine Aufmerksamkeit und dann haben die beide ganz unterschiedliche Interessen. Da ist es dann manchmal nicht so einfach zu gucken. Aber auch das haben wir hingekriegt, weil dann wartet der eine, bis er dran ist und macht dann mit, was der andere vorhat. Also sagen, es klappt eigentlich richtig gut.
Du siehst auch irgendwie richtig glücklich aus.
Also, bin ich auch.
Wenn du darüber so sprichst, du scheinst da komplett deinen Frieden irgendwie mit dieser Situation geschlossen zu haben.
Ja, es gab ja auch Momente, die nicht selbstverständlich sind. Das finde ich auch ganz wichtig, dass das vielleicht auch mal irgendjemand hört, weil es ist ja eigentlich so, es kommt drauf an, aus welchem Grund die Kinder weg sind. Bei mir war es ja so, dass es ja meine Entscheidung war und dass ich Gott sei Dank jemand super Tolles gefunden habe, wo sie jetzt leben können. Aber es ist ja nicht immer so. Und ich finde es halt wichtig, dass da alle Komponenten so passen.
Ja, das ist auch noch ein Punkt, der hier auf unserer Liste mit potenziellen Fragen steht. das kam ja jetzt schon ziemlich deutlich heraus, dass du deinen Kindern von vornherein die Legitimation geschenkt hast. Ihr könnt das machen, ihr dürft auch die Profi-Eltern annehmen, ihr dürft in der Familie aufwachsen, ich hole euch da nicht wieder raus, ich bin nicht böse auf euch. Ich glaube, viele Kinder stecken da in einem ziemlich blöden Zwiespalt. Wer ist jetzt eigentlich die Bezugsperson für mich? Darf ich da auch Mama sagen oder ist das was anderes? Claudia, vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen aus Profifamilienwelt, aus der Profifamilienwelt berichten.
Ja, ich hatte es eben schon gesagt, dass Heike da wirklich ein super gutes Beispiel ist, weil sie dafür gesorgt hat, auch mit dem Kindesvater zusammen, dass die Kinder die Erlaubnis haben, in der Familie groß werden zu dürfen. Und du hast es gerade so schön geschildert, es gibt immer unterschiedliche Situationen. Es gibt auch Situationen, wo die Kinder aus der Herkunftsfamilie genommen werden. Das ist auch nun mal Realität. In diesem Fall war es jetzt andersherum. Aber nichtsdestotrotz merke ich in dieser Familie, dass die Kinder ganz, ganz unbeschwert durch ihre Vor- und Mittenpubertät des Mädchens gerade einfach groß werden dürfen und ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen. Sie aber auch merken, dass das Zwischenspiel zwischen Profifamilie, uns als Zwischenleitung noch dabei und der Bauchmama dafür einfach total wichtig ist, um Fragen zu klären und dass sie merken, alle sind ansprechbar und alle sprechen sich vor allen Dingen untereinander ab und es gibt ganz, ganz viel Sicherheit für die beiden Kinder dort.
Ist Bauchmama eine Begrifflichkeit, mit der ihr arbeitet in dem Kontext?
Das ist eine Erfindung von vielen jungen Menschen, würde ich einfach mal behaupten. Ja.
Ich wollte gerade sagen, ich musste gerade einmal zu dir rüber gucken, weil wahrscheinlich ist dieser Begriff für dich gar nicht so gängig.
Ich verstehe, was damit gemeint ist.
Aber in der Jugendhilfe ist es tatsächlich ganz oft, dass junge Menschen auch in den Wohngruppen dann berichten von, das ist meine Bauchmama. Und dann haben also wirklich dann ganz kreative Begrifflichkeiten auch, um zu differenzieren, wer ist jetzt wer und wer steht in welcher Verbindung zu mir. Mhm. Und Bauchmama hört man dann ganz oft.
Ja, das stimmt. Wir hatten eben auf der Hinfahrt kurz über Mama und Mama gesprochen. Und du hast nochmal so geschildert, dass dein Mädchen ganz am Anfang so ein bisschen Sorge hatte, als ihr das erste Mal beim Besuchskontakt das Wort Mama gegenüber der Profimutter herausgerutscht ist und sie dich angeschaut hat und sich ganz unsicher war, darf ich das überhaupt sagen und wie findet meine echte Mama das? Also gibt es da überhaupt die richtigen Worte für? Und wie seltsam die Situationen waren, fand ich nochmal sehr beachtlich, wie du es eben nochmal geschildert hattest.
Ja, das war ein Besuchskontakt. So viel dazu, dass immer irgendwelche Themen kommen, worauf man dann nie gefasst ist. Das war am Anfang irgendwann und dann sagte meine Tochter zu der Profimutter, Mama, kommst du mal bitte eben? Und wir beide so, ja. Und dann guckte meine Tochter mich an, als würde sie am liebsten mit dem Erdboden versinken. So, habe ich jetzt was falsch gemacht? Ich so, alles gut, ne? Kein Problem. Ich so, das ist deine Mama. Sie ist 24/7 für dich da, ne? Mhm. Die ganze Woche, wenn du Wehwehchen hast, ist sie da. Ich so, ich bin deine Mama. Ich habe dich zur Welt gebracht und bei mir hast du die erste Zeit verbracht. Und das ist jetzt deine Mama, die dich die ganze Zeit hat, ne? Wenn du irgendwie Kummer hast, dann ist sie für dich da. Wenn du Sorgen hast, ist sie auch für dich da. Wenn du dir wehtust, ist es genau das Gleiche. Und ich finde das wichtig. Und ich finde das so schön, die Familie, die ich erwischt habe, das ist so schön, sie haben immer, ich hatte meinen Kindern ein selbstgemachtes Fotoalbum mitgegeben, wo so Erinnerungsfoto an unsere Familie waren, also an die Herkunftsfamilie, mit so schönen Sprüchen und so Sätzen. Und damit die immer was haben, was sie nachgucken können, wenn sie Herzweh haben. Und die Profimama ist immer hingegangen und hat das jeden Abend mit den Kindern, ist sie dieses Album durchgegangen. Und das Album haben die immer noch. Das ist jetzt 10 Jahre her. Mhm. Und sie hat immer erklärt, ne, das wird immer deine Mama bleiben. Und auch der Papa wird immer dein Papa bleiben. Und es ist egal, was kommt oder ne, was ist. Du kannst immer mit beiden Mamas sprechen und mit beiden Papas sprechen. Also die haben viel Arbeit geleistet. Es gibt bestimmt auch Familien, die sagen so, dass jetzt bist du mein Kind und schotten das so ein bisschen ab. Denke ich zumindest, dass es auch das geben wird. Weil wenn man sich Kinder wenn man den Entschluss trifft, glaube ich, Kinder zu sich zu holen, dann macht man das ja, weil man Kinder haben möchte. Dann möchte man die ja wahrscheinlich ungern teilen. Aber diese Profifamilie hat immer die Arbeit geleistet und gesagt, ne, da gibt's keinen Keil. Ich bin immer mittendrin. Wenn neue Sachen kommen, wie ich habe meine Periode bekommen oder ich bin im Fußballverein, mein Team hat gewonnen. Also ich bin da immer auf den Laufenden, sei es jetzt, dass Claudia mir Bescheid sagt oder die Kinder selber ankommen und erzählen.
Das klingt alles richtig, richtig gut. Also hier machen augenscheinlich ganz viele Personen ganz viel richtig und haben auch verstanden, dass wenn man sein Herz öffnet und alle mit hineinlässt, das nicht bedeutet, dass dann, dass die Kinder deswegen weniger in der Lage sind, die Profifamilie zu lieben oder die leiblichen Eltern zu lieben, sondern dass einfach alle Räder ineinander greifen und die Gefühle deswegen einfach am Ende nur noch größer sind. So, ne? Also das eine schließt das andere nicht aus. Vor allem öffnen sich die Kinder sicherlich noch viel, viel mehr, wenn sie merken, wie gut alle es mit ihnen meinen. Und das ist richtig schön für alle Beteiligten.
Und vor allem, wie es Mama mittlerweile wieder geht, weil wenn ich dich jetzt so reden höre, merke ich es, du bist mit dir im Reinen, es geht dir gut. Und vorhin, als du anfangs berichtet hattest, auch wie schlecht es dir phasenweise ging und die Energie, die dir fehlte, da musste ich auch nochmal denken, ja gut, wie soll ich denn für andere da sein, wenn mein Glas selbst nur noch halb voll ist oder sogar noch leerer. Wenn ich wirklich erstmal nach mir selber schauen muss, dass es mir gut geht, kann ich mich nicht um 5 Kinder noch parallel kümmern. Irgendwie kommen wir dann unter die Räder so. Und du hattest jetzt scheinbar dann auch die Möglichkeit, wieder für dich selbst zu sorgen. Und das spiegelt sich dann ja auch wieder bei den Kindern, dass du dich auch wieder da mehr emotional drauf einlassen kannst, für deine Kinder da sein kannst. Ne?
Ja, genau. Ja, das ist wichtig. Also ich versuche immer, dass ich, wie soll ich das ausdrücken, wenn ich Besuchskontakt habe, weiß ich das ja immer sehr früh im Voraus. Und dann gucke ich immer, dass ich auch alles mache, dass es mir an dem Tag richtig gut geht, weil ich weiß, es warten 2 Kinder auf mich, die haben die 6 Wochen nicht gesehen, die sind voller Energie. Also musst du da versuchen, ein bisschen mitzuhalten. Am Anfang und auch jetzt zwischendurch ist es so, die beiden haben am Anfang ab und zu geweint, wenn der Besuchskontakt vorbei war. Aber einfach nur, weil es schlimm war oder irgendwas, sondern weil die Zeit zu Ende war. Mhm. Und dann fiel es mir schwer. Ich fahre da mit dem Bus nach Hause und dann sitze ich im Bus und muss selber weinen. Und dann denke ich so, aber eigentlich sind das Tränen, weil es schön war. Es ist nicht, dass irgendwas Negatives war, sondern die Zeit war zu Ende. Die Kinder sind dann nur mal traurig. Und jetzt ist es so, ich finde das super. Die können nach Hause fahren ohne Tränen. Die umarmen mich beide, sagen mir beide tschö oder auch nicht, wenn sie dann gerade mal bockig sind. Aber die fahren jetzt nach Hause und das hat sich dann auch geändert. Das sind so Sachen, die erarbeitet man dann halt. Na, am Anfang ist alles schwer und man versteht vielleicht nicht alles und dann kommt und wird alles leichter.
Wobei ich Abschiedstränen auch nicht schlimm finde. Also die hat man ja auch beispielsweise, wenn man sein Kind in der Kita abgibt, dann gibt es vielleicht Tränen des Abschieds. Irgendwie.
Zur Klassenfahrt.
Zur Klassenfahrt. Deine Kinder sind ja auch schon ein bisschen älter, Claudia. Das ist ja eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass man sich mag, wie du schon sagtest, eine gute Zeit hatte und dann auch mit Vorfreude wieder aufs nächste Mal irgendwie zugehen kann. Also komisch wäre es doch eigentlich oder schade eher, wenn man dann sagt, Gott sei Dank. Alle wieder jetzt hier ihrer Wege. Was war das ätzend, die letzten 4 Stunden? Also das wäre viel, viel schlimmer. Ne?
Nee, das hatte ich Gott sei Dank auch noch nie.
Hast du trotzdem manchmal so Gedanken gehabt, wie werden meine Kinder mir vielleicht fremd oder andere übernehmen meinen Part? Du sagtest ja auch anfangs, du warst eine sehr ehrgeizige oder bist eine ehrgeizige Mama, die alles perfekt machen möchte. Man muss ja dann schon auch loslassen.
Ja, genau. Mit dem Loslassen habe ich es nicht so. Mhm. Da, ne, wenn ich loslassen würde, habe ich das Gefühl so, jetzt hast du endgültig deine Kinder nicht nur körperlich abgegeben, sondern auch seelisch. Deswegen, ich hänge natürlich immer an meinen Kindern. Aber jetzt habe ich doch glatt die Frage vergessen.
Die Frage war, ob du dir Gedanken machst, also ob deine Kinder dir fremd werden oder.
Ja, genau. Ich hatte am Anfang ganz schlimm das die Befürchtung, aber bei all meinen Kindern, was ist, wenn die in die Pubertät kommen, anfangen anders zu denken und dich dann gar nicht mehr sehen wollen. Mhm. Die Gedanken hatte ich und die sind auch nicht schön. Aber toi, 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 ich habe nicht ein Kind, das so denkt. Also ich habe ja meine zwei Spezies so, wo ich dachte so, okay, die sind jetzt 23 und 18. Das sind bestimmt die Ersten, die sagen, ja, du hast mich weggegeben, dann will ich auch nicht mehr. Aber nichts ist. Ich hatte jetzt Muttertag und es waren drei Kinder da. Und ich kriege auch immer von meinen Kindern, die in der Profifamilie sind, kriege ich auch zum Muttertag oder zum Geburtstag, flattert dann Post ein. Meistens einen Tag vorher oder so. Dann warte ich immer ganz lieb und brav, bis ich dann wirklich aufmachen kann. Und ich freue mich jedes Mal. Ich schicke dann der Claudia immer eine E-Mail. Bitte sag Dankeschön. Ja, aber am Anfang war das ganz schlimm und jetzt ist das mittlerweile. Also es gibt keins meiner fünf Kinder, wo ich so sorgenfrei bin und das schon die ganzen Jahre, wie bei die beiden, die in der Profifamilie sind. Mhm. Weil von allen Seiten halt viel Arbeit geleistet wird.
Ja, ja, ich habe das hier schon häufiger im Podcast gesagt. Man kriegt echt eine richtig gute Unterstützung, die ganz viele Familien gut gebrauchen könnten. Auch diesen Puffer, eine neutrale Person in der Mitte, könnte man auch manchmal gut zu Hause gebrauchen. Also das ist natürlich in diesen Fällen noch mehr und absolut berechtigt, aber wir wachsen ja alle nicht oder kommen alle nicht auf die Welt und wissen, wie es läuft. So. Und ich hätte da auch manchmal gerne noch mehr jemanden, den ich einfach mal fragen kann, was würdest du denn jetzt machen? Manchmal frage ich jetzt im Kollegium bei Backhaus, so wie Bettina, meine Tochter möchte auf einmal irgendwie scheinbar sexuell aufgeklärt werden. Was mache ich denn jetzt? Man ist da froh, wenn man mal was fragen kann. Und insofern verstehe ich das total, wenn du sagst, so ja, das ist super, dann kommen, ploppen so viele Themen auf. Gibt es denn etwas, was ihr beide vielleicht auch anderen Eltern mitgeben wollen würdet, die bemerken, sie kommen an ihre Grenzen, aber vielleicht auch Scham haben, Angst haben, Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Das und vor allem vielleicht auch wirklich ein falsches Bild haben, so wie ja. Das hast du nämlich wirklich am Anfang echt gut beschrieben. Man hat so Vorstellungen im Kopf. Man merkt vielleicht, ich brauche Hilfe, aber man hat dann direkt so Horrorszenarien im Kopf. So, oh Gott, die Kinder werden weggenommen und ich sehe sie nie wieder. Ich glaube, das ist mit dieser Folge, hast du das sehr gut schon mal beschrieben, aber ja, dennoch,
was würdet ihr nochmal mit? Weil ich das aus beiden Seiten sehen kann. Mhm. Ich bin als Kind selber ins Heim gekommen und wurde meiner Familie weggenommen. Und ich habe die Entscheidung getroffen, was ist besser für meine Kinder oder nicht. Deswegen habe ich beide Seiten, die ich sehen kann. Und ich finde es wichtig, dass die Leute sich Hilfe holen. Mhm. Und wie gesagt, natürlich ist es schwer, irgendwann zu dem Punkt zu kommen, es hilft gar nichts, außer eventuell meine Kinder abzugeben. Oder du lebst weiter so und im schlimmsten Fall ziehst du deine Kinder mit runter und weißt dann nicht, was daraus werden soll. Aber es ist wichtig. Also ich hatte ja Familienhilfe. Ich hatte die zwei ehrenamtlichen Omis und Opis. Und mir war es ja trotzdem zu viel. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ne? Aber ich finde es wichtig, sich Hilfe zu holen. Und wenn man merkt, dass die erste Hilfe, die man sich geholt hat, vielleicht nicht die richtige war, dass man dann weiterguckt. Dass man nicht sagt, okay, ich lebe mein Leben, wie es ist. Es ist halt so. Und dann wird es immer schlimmer. Sondern man kann ja auch erstmal Gespräche suchen. Aber gar nichts zu tun, fände ich die ganz falsche Entscheidung.
Ja, und das spricht ja auch sehr für das Verhältnis, was du jetzt zu deinen Kindern hast, dass gerade daraus dieses positive Verhältnis entstanden ist. Wer weiß, wo es hingegangen wäre, wenn du dich völlig dieser Überforderung ausgeliefert hättest. Und offensichtlich, auch wenn man vielleicht nicht bewusst, oder das weiß ich nicht, darüber redet, wissen die Kinder das insofern zu schätzen, dass sie dir eben so wohlgesonnen sind, den Kontakt zu dir suchen, gerne mit dir zusammen sind, du immer weißt, was los ist und ihr einfach ein gutes Verhältnis habt, alle Sorgen unberechtigt sind, dass sie nichts mit dir zu tun haben möchten. Das liegt ja ganz klar einfach daran, dass du im Kindeswohl gehandelt hast und deine eigenen ja, Ansprüche oder wie du da vielleicht dastehst in dem Moment, das hinten angestellt hast. Und ich finde es auch richtig, richtig stark, wenn man so am Boden ist und so erschöpft ist, dann diese Kraft überhaupt noch aufzubringen, zu sagen, ich suche mir Hilfe. Also, und alle, die das vielleicht auch nicht schaffen, vielleicht können wir da auch mal was in den Shownotes verlinken, wo man sich da Hilfe suchen kann. wenn man sagt, ich bin zu erschöpft, um jetzt noch zu telefonieren oder irgendwo hinzurennen und mir Hilfe zu suchen, was ich jetzt machen kann, dass es da auch Stellen gibt, an die man sich wenden kann. Ja, das betrifft ja auch vieles, sei es jetzt irgendwelche Suchtproblematiken oder andere Themen in Familien. Mhm. Es hat, glaube ich, noch nie jemand gesagt, es war ein Fehler, sich damals Hilfe zu holen. Also egal, worüber wir reden. Ja. Möchtet ihr trotzdem abschließend noch irgendwas sagen? Du, Claudia, vielleicht als Profi-familienerfahrene Person hier.
Ich habe eben noch mal gedacht, eigentlich hast du mit dem Beispiel, dass die Profifamilie immer dafür gesorgt hat, dass ihr trotzdem präsent seid. Und natürlich spielt da die emotionale Bindung, die in der Profifamilie ist, aber auch natürlich bei euch gegeben ist, bei dir besonders nochmal eine ganz große Rolle. Und da ist für mich nochmal so der Unterschied sehr deutlich geworden, was ist der Unterschied zwischen Profifamilie und Pflegefamilie. Mhm. Weil wir hier über Fachkräfte sprechen, die dazu ausgebildet worden sind, Erzieher, Sozialpädagogen etc. Und durch unseren Vorbereitungskurs ja auch nochmal mehr geschult werden, genau darauf vorbereitet werden, wie ist das tatsächlich im Freundes-, Familien-, Nachbarschaftskreis ein oder zwei junge Menschen bei sich zu Hause unterzubringen, dass darüber im Vornherein schon sehr, sehr viel gesprochen wird und wir damit natürlich auch gut auswählen können, wer fühlt sich wirklich in der Lage, bis zur Verselbstständigung 1 bis 2 Kinder zu Hause großzuziehen. Da habe ich eben nochmal gedacht, das ist genau der springende Punkt, warum wir Profifamilien ausbilden. Mhm. Haben die dann aber auch wirklich aufgrund ihrer Fachkompetenz so unterstützen können und in der Lage sind, das auch nochmal abzuspalten.
Da bleibt mir die Stimme weg. Das ist ein Zeichen, glaube ich, dass wir jetzt zum Ende kommen.
Ja, ich habe vorhin bei dem Wort Abschiedstränen nochmal darüber nachgedacht, eine Folge noch, ob wir dann beim nächsten Mal auch Abschiedstränen vergießen werden, der Podcast die erste Staffel durch ist.
Genau, wir reden ja erstmal nur davon, dass die erste Staffel zu Ende ist, mal gucken, wie es dann weitergeht. Also es gibt bestimmt noch einige Themen, wo es sich lohnt, die mit der Öffentlichkeit zu teilen oder darüber noch viel mehr zu sprechen. Sorry an alle anderen Folgen, die wir aufgenommen haben, aber ich finde, das war mit einer der wichtigsten Folgen heute und ich bin richtig, richtig froh, dass du da warst und dich uns geöffnet hast. Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, was wollen wir für Folgen machen und so, und das Thema wäre schon schön, auch mit einer Herkunftsfamilie zu sprechen. Das war eine Herausforderung, definitiv da auch jemanden zu finden, der sich öffnet. Und ich bin sehr, sehr dankbar, wir, und ich glaube, da spreche ich auch für Backhaus im Allgemeinen, dass du heute hier bist und ja, auch, also erstmal uns dein Herz ausgeschüttet hast, von dir berichtet hast, aber auch so positiv von uns sprechen kannst. Das ist natürlich auch unsere Arbeit, aber wir wissen ja auch, dass es so ist. Und es ist ganz, ganz toll und wertvoll, das auch mal von einer Herkunftsfamilie zu hören. Ja.
Gerne. Sehr, sehr gerne.
Ja, vielen Dank dafür.
Also dir und deinen Kids und allen, die da irgendwie dranhängen, wünschen wir erstmal alles Gute weiterhin. Und vielleicht machen wir in 5 Jahren oder so nochmal eine Folge, wie der Stand der Dinge ist. Und damit würde ich hier heute, wie man so schön sagt, den Sack zumachen.
Ich mache mit.
Okay, vielen Dank an alle, die da waren, und allen ZuhörerInnen noch einen wunderschönen Tag. Ciao.
Ciao.